da hatten wir auch schon mal drüber, was kennen bedeutet.
Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Also woher Canon kommt, der Name Canon?
Er leitet sich von der Bezeichnung des ersten Kameratypes Quanon ab.
Ja, genau.
Der so nach dem buddhistischen Bodhisattva der Barmherzigkeit Kanon benannt wurde. Heftig.
Ja. Unaussprechlich heftig.
Unaussprechlich heftig. Genau wie tschetschenische Machohisten oder Mississippi und all sowas. Nee, Massachusetts. Das kann ich besser aussprechen als schreiben.
Ja, oder die Rhabarbera.
Ja, Rhabarber-Barbera, die Rhabarber-Kuchen macht mit den Barbaren. In der Rhabarber-Barbera-Bahn-Bar. Ich glaube, wenn man das vorliest, ist das total einfach, wenn man das begriffen hat.
In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbera. Barbera war in der Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barberas Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbera. Rhabarber-Barbera merkte bald, dass man ihr mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher öffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbera-Bar.
Das ist so geil.
Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbera-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbera-Bar, um von Rhabarber-Barbera Barbera-Bars Rhabarberkuchen zu essen. Dass man sie kurz die Rhabarber-Barbera-Barbera-Bar nannte. Die Rhabarber-Barbera-Barbera-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbera-Barbera-Baren ihren Rhabarber-Barbera-Barbera-Barenbart pflegten, gingen sie zum Barbier.
Das ist so witzig.
Nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbera-Barbera-Barenbarts geht der Rhabarber-Barbera-Barbera-Barenbartbarbier meist mit den Rhabarber-Barbera-Barbera-Baren in die Rhabarber-Barbera-Bar, um mit den Rhabarber-Barbera-Barbera-Baren von Rhabarber-Barberas herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Zu dieser Zeit lebte Barbera mit den bärtigen Barbaren und deren Barbier in ihrer Bar und beköstigte alle mit ihrem leckeren Rhabarberkuchen, bis sie auf einer Bahre starb.
Was? Ja, gutes, ja, gutes Intro.
Gutes Intro, genau.
Zum Thema Buchstabe C.
Genau. Also wenn man vom R ein paar Buchstaben abzieht, kommt man beim C an.
Definitiv.
Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich müsste jetzt am Finger abzählen, wie viele.
18.
Bist du dir da sicher?
Nee, ich habe irgendeine Zahl genommen. Aber die können stimmen. R und C sind ganz schön weit entfernt.
Alexa, der wievielte Buchstabe im Alphabet ist der R?
Das deutsche Alphabet enthält je nach Zählweise 26 bzw. 30 Buchstaben. Enthalten sind darin normalerweise 21 Konsonanten und 5 Vokale, womit man auf 26 Buchstaben kommt. Zählt man die Umlaute Ä, Ü und Ü sowie das SZ mit, kommt
das ist nicht die Antwort.
Auf 30 Buchstaben.
Ich hätte jetzt umgekehrt gezählt, aber ich glaube, das ist der 18. selber.
Also Google ist da schlauer. Der 18. Buchstabe ist R und C ist der dritte, also sind 15. Wenn man vom R 15 Buchstaben abzieht, sind wir bei C.
Ja, krass. War ich fast richtig.
Also rechnen wir jetzt alle mal die Rhabarber-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Barbera-Bar kommen wir an bei C. Chromatische Aberration.
Richtig. 1:1.
Das ist mal, das hat mir mein Mathelehrer nicht beigebracht.
Nee, der kannte sowas noch gar nicht.
Ja, wenn ich gefragt habe, für was brauche ich Mathe, hat er nicht gesagt, du musst mal von Rhabarber, Barbara, Barbar fahren, werden, 15 abziehen.
Ja. Da siehst du dann richtig viele Fragezeichen im Gesicht der ganzen Schüler.
Ja, ich glaube, wenn das jetzt hier ein Videocast wäre, könnten wir auch die Fragezeichen im Gesicht unserer Hörer sehen.
Ja. Ja, aber du hast es schon gesagt. Chromatische Aberration.
Chromatische Aberration. Aber warum erzählen wir jetzt was über chromatische Aberration? Weil wir in unserem Fotoalphabet beim Buchstaben C angekommen sind. Nachdem wir letzte Woche bei B waren und beim nächsten Mal bei D sind wir heute bei C.
So das einfach ist das.
Bestechende Logik.
So einfach ist es.
Aber was ist denn nun eine chromatische Aberration?
Also ich kenne das ja nur so unter einem, ja, so eine leichte Farbverschiebung von Grün und Magenta. Und das kann man sehr gut sehen bei, ich sag mal, billigeren Makroobjektiven. Und wenn du, ich finde, das sieht man am besten, wenn du wirklich so eine Seite, also sagen wir mal eine Seite von einem Buch fotografierst. Und dann hast du wie sagt man?
Buchstaben?
Rand? Ja, nee, du hast ja die Tiefenschärfe, die ja relativ gering ist. Und du hast dann darüber die ganz normalen Buchstaben, die so langsam verschwimmen. Mhm. Und hast dann aber auch mit Pech halt sozusagen eine Verschiebung ins Grüne, so als wie so ein Glitch-Effekt. Und alles, was darunter ist, ist dann sozusagen lila. Oder umgekehrt, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Denn zum Glück taucht das relativ wenig auf. Und ja, wenn nur am Rand.
Chromatische Aberrationen sind, wenn man es jetzt technisch ausdrückt, Farbfehler in Objektivlinsen. Das heißt, die Linsen brechen ja das Licht und eben die unterschiedlichen Wellenlängen brechen sie unterschiedlich. Und wenn das jetzt nicht genau abgestimmt ist, wird das rote Licht anders gebrochen wie das grüne Licht zum Beispiel. Ja, und dann kriege ich so Farbsäume, nennt sich das. Das habe ich ab und zu, wenn ich mit viel schiefen Tiefenschärfe kahle Bäume fotografiere und ich zoome dann rein, dann habe ich bei einem günstigen Objektiv farbige Abweichungen an den Ästen von den Bäumen zum Beispiel.
Mhm.
Das ist also, einfach kurz ausgedrückt.
Genau, man sieht es dann relativ meistens eher am Rand des Bildes, gar nicht mehr so in der Mitte. Und dann sieht man halt, du hast sozusagen die Kante von deinem Blatt oder von deinem Gegenstand und dann kurz darüber, über dem, ist halt nochmal der Gegenstand in grün.
Genau. Wenn du so willst. Also im Prinzip einfach Farbfehler, die durch die Objektivlinsen verursacht sind im Bild.
Ja, genau. Physik.
Schnell erklärt.
Ja.
Dem lässt sich entgegenwirken mit teuren Objektiven.
Ja, oder halt Software. Software oder kriegt Software. Das auch hin.
Ja, ja. Ja.
Meistens gibt es so einen Klick, chromatische Aberration entfernen und dann, je nachdem, wie gut deine Software ist, funktioniert das oder halt auch nicht.
Ja, richtig. Das ging ja schnell.
Ja, es ist ja auch gar nicht, es ist, glaube ich, schwieriger zu erklären, als es zu zeigen. Wenn du ein Bild hast und sagst so, das ist das. Aber wenn du es halt ein bisschen erklären willst, brauchst du ein paar Wörter mehr.
Ja, ich habe halt am Anfang immer, wenn ich irgendwo in der Objektivbewertung oder Bildbewertung oder so chromatische Aberration gelesen habe, da habe ich mir gedacht, hey, was? Was für ein Ding?
Ja,
genau. Was für ein Apparat?
Ja. Aber man hört das halt immer nur im Zusammenhang mit Objektiven. Das ist genau. Sozusagen so eine Art Qualitätsmerkmal, wenn man das so nennen darf.
Genau. So. What next?
Chroma Key, dein Favorite.
Naja, das ist was anderes. Color Key.
Ach, das war Color Key.
Also wer, immer wenn einer Color Key macht, stimmt irgendwo ein Babykätzchen, sag ich immer, ne?
Aber es fängt auch mit C an.
Das stimmt, aber obvious habe ich denn nicht reingeschrieben, weil ist scheiße. Also kann man machen, ist dann aber scheiße. Also Color Key ist so, ich sag mal 80er. Also für mich gefühlt 80er Jahre, auch wenn es da noch nicht so einfach gab, weil da eben alles noch analog war, aber im Prinzip jeder, der auch nur ansatzweise eine Kamera bedienen kann und weiß, wie eine Software funktioniert, hat schon mal Color Key gemacht und hat sich da dran, weil die meisten halt einfach unnötig und schlecht sind oder immer dasselbe sind, dran satt gesehen. Also ein Color Key ist im Prinzip, ich habe ein Schwarz-Weiß-Bild und habe ein farbiges Element drin. In 95% aller Fälle ist ein schwarz-weißer Frauenarsch mit einem roten Tanga.
Ja, das stimmt. Aber was ist denn der berühmteste Color Key? Den jeder, ich würde sagen, fast alle kennen den.
Also der Schlüssel für mein Studio ist rot.
Nein.
Das ist auch ein Color Key.
Ja, nee, ich rede vom Film.
Ja, aus welchem Film?
Oh Gott, es fällt mir der Name nicht ein. Es ist einfach zu spät.
Beschreibung des Films?
Schindlers Liste.
Schindlers Liste kenne ich.
Da war nämlich,
das habe ich schon gesehen, aber ich kann mich nicht an den Color Key erinnern.
Ja, da war nämlich, der Film war ja komplett schwarz-weiß, also als Stilmittel, das ist nicht, weil er so alt war.
Ja.
Und da gab es ein Kind in einem roten Kleid. Das war, ich glaube, Schindlers Liste ist von Anfang 90er, 91 oder so. Also es war vor, ich glaube, es war bin mir ziemlich sicher, dass es vor Jurassic Park war. Also es ist sehr ein Steven Spielberg Film. Und guck mal gerade nach. Und da war halt ein Kind, erst von 93. Und ein Jahr vor Star Wars, wollte ich schon sagen, ein Jahr vor Jurassic Park. Und da kam halt dieses Kind vor in diesem roten Kleid und es hatte ja einen Sinn. Also es kam dann immer wieder, aber einfach um zu zeigen, hey, bestimmte Situationen passieren auch Kindern. Also das wäre jetzt meine Interpretation. Gibt noch viele andere Interpretationen oder längere, da kannst du wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Kann natürlich auch sein, dass es deswegen so ein hartes, nochmal so ein Boom vielleicht nochmal erlebt hat. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist auf jeden Fall so der berühmteste, so falls man sich das nicht so vorstellen kann. Das Kind im roten Kleid in Schindlers Liste, das ist auch ein Color Key.
Also ich habe jetzt mal spaßeshalber bei Google Color Key eingegeben. Ich zähle mal der Reihenfolge nach auf rote Lippen, rotes Kleid, rotes Kleid, rotes Kleid, rote Lippen, rotes Schloss, rote Rose, rotes Kleid, rote Lippen, rote Rose, rote Lippen, rotes Kleid.
Ja.
Ja, ne, also.
Es ist nur rot und schwarz-weiß gerne benutzt. Es
ja,
ist
richtig. Ganz, ja gut, mein gelbes Taxi in New York.
Roter Bus. Hier blauer Hot Rod. Nicht Hot Rod, weißt du? Ja, alte Autos. Ja, genau. Also okay. Man sollte ganz genau überlegen, warum man das macht. Es sollte ein Grund sein und nicht, weil rot.
Das ist kein Grund. Roter BH, roter Tanga, rote Erdbeere, roter BH. Rote Rose auf nackter Frau. Oh, grüner Tanga.
Wow.
Also ein ganz komisches Türkis.
Ja. Übrigens, bei Sin City gab es auch Color Keys.
Oh, das ist mal was Neues. Bunte Gummibärchen auf einem grauen Frauenarsch. Rote Kerze, rote Tanga. Oh, ja. Also, es ist einfach ausgelutscht.
Ja, seine Augen sind gerade gestorben.
Ja, genau. Das ist also Color Key, Schwarz-Weiß-Bild mit einem farbigen Element. Wenn es wirklich Sinn macht, ist es okay.
Ja, also es muss einen Grund haben. Es muss einen Grund haben, warum du jetzt ganz genau diese Farbe nimmst und das solltest du schon begründen können. Und nicht nur, weil rot.
Genau. Und ja, nicht nur, weil ich es kann, sondern weil es halt gestaltungstechnisch einfach Sinn macht. Ja?
Ja, weil das jeder kann, das macht jede Kamera.
Genau, ich fahre ja auch nicht mit dem Auto gegen Baum, weil ich es kann, sondern mache das nur, wenn es wirklich Sinn macht.
Ja. Um das Reh zu retten. Ah, ja, genau. Chroma Keying. So, ja, aber kommen wir zu etwas Schönerem. Chroma Key.
Chroma Key, das aber ist, nennt sich ganz häufig auch Greenscreen.
Mhm.
Also es ist, wenn ich einen Hintergrund habe, der farbig extrem vom Motiv abweicht.
Mhm.
Ja, dann meistens sind wir grün, weil halt in Porträtfotografie, also ich habe keine grünen Hauttöne, ich habe keine Grüntöne in den Haaren, relativ wenig Grüntöne in den Klamotten dann.
Meistens,
Hat einfach den Hintergrund, dass ich meiner Software dann sagen kann, hier alles Grüne, weg, neuer Hintergrund, fertig. Also ich kann dann relativ einfach mein Motiv ausmaskieren und kann den Hintergrund austauschen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich jetzt Sachen habe, die farblich relativ weit weg von grün sind. Also wenn ich jetzt wenn ich Shrek fotografiere und ich will ein Chroma Key machen, wäre grün die falsche Wahl.
Ja,
dann müsste ich dann rot nehmen, weil das im Prinzip komplementär dann ist dazu.
Mm, mm.
Dann lässt sich das leichter ausmaskieren. Ich habe das tatsächlich mal gemacht für die Hochzeitseinladung von meiner Schwester.
Ja.
Ich wollte, dass sie praktisch auf dem Bobbycar in Sonnenuntergang auf der Straße entlang fahren, ja?
Ja.
Und hab dann die mit dem Bobbycar vor meinem Greenscreen und hab das Bild gemacht und hab aber nicht bedacht, dass sich das Grün auch im Bobbycar spiegelt. Und hab dann Photoshop gesagt, alles Grüne ersetzen durch das Bild mit Straße in Sonnenuntergang und hat's ausgesehen, als würden sie auf die Straße kacken, als Bobbycar mit weg war.
Oh, ja, okay, schade.
Also da muss man sich auch gut überlegen mit Belichtung und Beleuchtung und Spiegelung von Grün. Ist gar nicht so einfach, aber ein Chroma Key ist im Prinzip ein farbiger Hintergrund, der einen extremen Kontrast zum Motiv bietet, dass ich den einfach rausbasteln kann.
Genau. Deswegen wird das eigentlich der einzige Grund auch, warum Blau und Grün dann die benutzt
Green
werden.
Greenbox oder Greenscreen oder was auch immer. Oder Bluebox gibt's auch, keine Ahnung.
Wird ganz viel in Filmen und Fernsehen benutzt. Genau. Gutes Beispiel, ich lese es gerade, aber es ist, glaube ich, sehr einleuchtend, ist halt hier das Studio vom ZDF oder RTL. Die sitzen dann sozusagen ganz normal am Tisch, aber alles drumherum ist sozusagen einfach nur grün oder blau.
Ja, die Nachrichtenstudios zum Beispiel.
Ja. Genau. Ah, wusste ich gar nicht, dass das Chroma Key oder Chroma Keying genannt wird. Da habe ich mich so gar nicht. Oder es ist mir noch nie so untergekommen, so unter dem Begriff, muss ich echt gestehen. Wenn, dann hieß es immer nur Bluescreen.
Ja, oder Greenscreen, klar. Also der Begriff Chroma Key ist halt schon, sag ich mal, speziell. Aber er beschreibt im Prinzip das, was ein Bluescreen oder ein Greenscreen.
Er fasst eigentlich alles zusammen. Das ist eigentlich
der Überbegriff.
Der Überbegriff. Dafür. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Macht Sinn.
Wobei du das tatsächlich nicht mehr brauchst, sag ich mal, ne? Also, Adobe hat jetzt relativ große Updates gefahren für Lightroom und für Photoshop.
Ja, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen tatsächlich, ja.
Und ich habe jetzt in Lightroom tatsächlich auch einen Maskierungsbutton Motiv auswählen und der funktioniert echt super. Denn, also seit das Ding draußen ist, ich bin Fan davon, weil ich bei den Passbildern, ich helle ja immer den Hintergrund ein bisschen auf, dass ich halt einen schönen weißen Hintergrund habe.
Ja.
Und habe das vorher immer von Hand praktisch ausmaskiert. Und jetzt sage ich einfach hier, zack, Motiv auswählen, Maske umkehren, aufhellen, erledigt. Also das macht mir bei Passbildern und so extrem die Arbeit leichter. Oder auch, ich habe jetzt Produktfotografie gemacht, so ein bisschen, für mich selber, für eBay und für meine Internetseite.
Ja.
Und auch da habe ich dann einfach gesagt, Motiv auswählen, freistellen, fertig, eBay-Bilder, fertig.
Cool.
Ja, und genau, die Neuerung in Photoshop an sich, also das ist die einzige Neuerung, mit der ich jetzt gearbeitet habe bis jetzt.
Ja.
Sonst bin ich noch nicht viel zum Ausprobieren gekommen.
Ja, Pixel Imperfect hat wieder ein Video rausgebracht, die mit den ganzen Erneuerungen. Ich weiß nicht, ob du das schon mit
gekriegt ja, hast. Ja, mein Lieblings-Photoshop-Inder.
Ja. Ich müsste mir das mal angucken, einfach mal, um up to date zu sein.
Apropos angucken, hast du Wetten, das gesehen?
Bitte was?
Wetten, das.
Das gibt's noch?
Am Samstag kam eine Wetten, das.
Aber das wurde doch schon vor 10 Jahren oder ja, so gibt's abgesetzt. Wieder. Echt? Warte mal, lass mich mal überlegen, wer Wetten, das moderieren könnte. Ich muss ehrlich gestehen sagen, dass mir... Okay, ich kenne mich jetzt mit der deutschen Landschaft gar nicht mehr so gut aus, das muss ich gestehen. Ich
kann dir sagen, wer es gemacht hat. Der Tommy.
Wie?
Gottschalk. Thomas Gottschalk. Nee.
Nein.
Doch.
Nein.
Und der ist da reingekommen und du hast gesehen, der Mann ist glücklich.
Echt?
Du hast dem angesehen, der hat es ja vorher jahrzehntelang gemacht.
Ja,
also erst Frank Elschner, dann Frank Thomas Gottschalk.
Ja, genau.
Und du hast dem wirklich, der ist reingekommen und du hast sofort gesehen, okay, der ist glücklich.
Der strahlt. Das ist ja krass.
Genau seins. Michelle war wieder dabei. Und also, es war jetzt erstmal nur die eine Folge geplant wohl.
Ja, ja.
Und rate mal, wer die letzte Wette moderiert hat und angekündigt hat.
Frank Elzner.
Mhm. Der auch die erste Wetten, das Wette jemals moderiert und angekündigt hat.
Ach, krass.
Und die war geil. Frisbees fangen mit dem Bagger.
Nee.
Doch.
Ja, also die Bagger-Skills, ich habe ja schon ein paar gesehen, das ist schon ziemlich also, sick. Also
der hat vorne einen Greifer gehabt.
Ja.
Wo du so zugreifen kannst eben.
Ja.
Und hat damit Frisbees aus der Luft gefangen.
Nice. Ja, das ist schon sick.
Also kann ich dir nur empfehlen. Mein Streaming-Tipp, Wetten, das.
Achso. hat er die gewonnen? Obwohl, nee, nicht spoilern. Vielleicht will irgendjemand das sich angucken.
Das verrate ich jetzt nicht.
Ja. Ja, krass. Thomas Gottschalk, ja, weiß man denn, warum hatte er denn am Schluss keinen Bock mehr? Oder weißt
ich
du noch
glaub,
mal,
das wie war, das... unter anderem wegen dem Unglück da mit dem Samuel Koch, glaube ich.
Ach so, ich glaube, das hat auch Thomas Gottschalk richtig niedergezogen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ja.
Zumal war es auch so, dass halt auch Einschaltquote ein bisschen zurückging. Die haben ja gesagt, so, ja, das ist so alt, ne? Das war, glaube ich, auch noch so ein Dings. Und dann hatte ja hier Stefan Raab mit Schlag den Star halt das Einschaltquoten stärkste Sendung da am Samstagabend. Da musstest du dann gucken, dass es nicht am gleichen Tag ist. Ja. Ja, aber ich glaube, das Größte war, dass es kann ich mir gut vorstellen, dass dann das Thomas Gottschalk das verarbeiten musste. Ja, aber das ist, weil du bist ja nicht im primär dafür verantwortlich, aber du bist so, weil ich halt, also das kann ich mir gut vorstellen, wenn du halt so eine Sendung machst, du freust dich ja schon auf die Kandidaten. So.
Ja, ja, ja.
So, und ich weiß ja nicht, wie sehr er da Daddy ist, so. Und ja. Ich meine, wenn er glücklich aussah, das gönne ich ihm, ne? Also. Wenn er das.
Und ich kann dir sagen, also bei Michelle, da haben die Instandhalter gute Arbeit geleistet.
Ja, ach nee, ja, das interessiert mich dann auch nicht. Aber ja, ich hoffe, er hat es dann so gemacht, wie er das gemacht hat und nicht. Sie haben ja dann irgendwie damals Wetten, das neu aufgelegt mit einem neuen Moderator. Das war ja fürchterlich.
Es war genau das Wetten, das wie es immer war, wie man es kennt.
Okay, okay, weil.
Es war einfach. Es war gut.
Never run.
Es war typisch Gottschalk, etwas verplant und so manchmal.
Ja, aber das ist ja das, was ihn sympathisch macht. Das ist ja das, dass er mal nicht so nach Drehbuch alles 1:1 macht, so, sondern ja, ich fand das super. Am besten, ich kenne eine Szene, da haben die Geld gezählt. Und er war irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie nach der Wette. Und sie wollten das Geld nachzählen. Und sie hat, ich weiß nicht, ob er das nicht hinbekommen hat, aber irgendwie sie, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Und sie zählt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zählt 10, legt aber, warum auch immer, den Schein nicht hin. Das hat sie 2-3 Mal gemacht. Wie kann man denn zählen und beim Zehner nicht den Schein hinzulegen? Da habe ich mich echt kaputt gelacht, wo ich das gesehen habe. Aber da gibt es so viele Sachen von Wetten, da kannst du dich ja bei WhatsApp, sag ich schon, bei YouTube durchdrehen.
Also die kurioseste Wette waren zwei Schwestern und die eine wischt in der Toilette mit der Klobürste und die andere erkennt da dran den Song.
Wer was? Oh Leute, die kommen auf Ideen.
Anhand des Wischtakts
Ja. Hat
die Songs erkannt.
Oh nein.
Es ist krass. Also das war schon kurios, aber geil. Da muss man drauf kommen erstmal.
Ja, das ist ja jedenfalls noch abgesprochener Skill so. Oder sich das so beigebracht. Kennst du die Wette? Gott, jetzt sind wir hier voll bei Wetten, das. Kennst du die Wette? Da waren es auch zwei Schwestern. Und die haben gesagt, ja, wir können über Gedankenübermittlung und ich weiß nicht, was sie sich gesagt haben, aber sie konnten sich das so erzählen. Und dann ist dabei rausgekommen, dass sie das mit Augen irgendwie erzählt haben oder irgendeinen Code hatten. Also haben sie es halt auch nur gecheatet, gemogelt haben sie. Gemogelt haben aber viele. Das blieb nicht aus. Aber wenn es ums Geld geht, ne?
Ja, wenn es ums Geld geht, ist alles erlaubt.
Ja, ja.
Bei manchen. Aber wir müssen jetzt von W wieder zurück zu C.
Ja, wie viele Buchstaben sind es jetzt? Nein, oh Gott, bloß nicht C.
Alter, gehen wir nicht mit Mathe auf den Zeiger.
Der nächste Ausdruck
ist
Crop-Faktor.
Ja, da haben wir auch schon ausführlich drüber.
Ja, der Crop-Faktor, das ist ja im Grunde genommen mal wieder ein englischer Begriff. Der wird euch aber auch in Deutschland sehr, sehr, sehr oft vorkommen. Und zwar, ja, im Grunde genommen sagt der Crop-Faktor aus, wie viel, ich sag mal, kleiner oder größer zum Beispiel ein Sensor ist, in Bezug auf Vollformat. Weil irgendwie Vollformat so die Mitte von allem ist. Und zum Beispiel Crop-Faktor von Micro Four Third ist zum Beispiel 2. So. Schmeiß ich mal in so einen Raum.
Mhm.
Und mit dem Crop-Faktor kannst du dann berechnen, wie zum Beispiel ein Objektiv, was das für eine echte Brennweite dann hat, wenn du sie vor einem APS-C-Sensor schraubst oder vor einem Micro Four Third Kamera und so weiter.
Genau, das heißt, wenn ich jetzt auf meiner Vollformat ein 50mm Objektiv habe und mache das dann vor eine MFT-Kamera, habe ich ein 100mm Objektiv.
Exakt.
Alter, ich kann mal 2 rechnen, ich bin so klug.
Genau.
Genau, wenn ich ein APS-C sind es, glaube ich, 1,7.
Nee, das sind 1, das kommt drauf an tatsächlich. Also Sony und Nikon haben 1,5 und Canon hat 1,6. Und soweit ich weiß, hat aber Fuji auch 1,5.
Ja, das heißt also, wenn ich ein 50mm Objektiv an einer Sony habe und mache das dann an eine APS-C-Kamera von Sony, dann habe ich ein 75mm Objektiv.
So ist es.
Das heißt, wenn ich 50mm haben möchte, bräuchte ich sowas um die 33mm.
Korrekt. Und deswegen sind auch viele Objektive von Fuji haben so eine komische Nummer. Die haben nicht immer dieses Standard, was weiß ich, 20, 35, 50, sondern die haben so 33, 23 oder 27. Die haben so ganz komische Nummern, um halt in diese Richtungen, die man sonst vom Vollformat kennt, zu gelangen.
Genau, also bei Canon und so sind die Brennweiten, die auf den Objektiven stehen, immer bezogen auf Vollformat.
Ja.
Zumindest bei den EF. Bei den EFS ist da auch so?
Ja.
Oder ist da die Brennweite auf den Crop angepasst schon?
Nein.
Was draufsteht?
Nee. Soweit ich weiß, wird nie das umgerechnet angezeigt.
Genau. Also es steht immer der Vollformat Brennweite drauf. Und wenn ich jetzt einen APS-C-Sensor habe, muss ich eben mal 1,6 rechnen bei Canon, bei 1,5 beim Rest. Wenn ich eine MFT-Kamera habe, muss ich mal 2 rechnen und so weiter und so fort.
Genau.
Das bedeutet allerdings auch, wenn ich jetzt so ein 50 mm Makro habe, kann ich da draus, wenn ich das an meine Crop-Kamera mache, ganz easy und locker ein 75 mm Makro-Objektiv machen und komme noch mal einen Ticken näher dran.
Ja, hat also auch Vorteile.
Genau.
Ja. Man, also vom Crop kommt halt von dem Englischen, weil ich muss mal gucken, wie es 1:1 ist, aber es heißt, ich würde jetzt sagen, es heißt so beschneiden. Ja, abschneiden. Genau. Oh Gott, es gibt unfassbar viele andere Wörter noch, aber im Grunde genommen heißt es abschneiden. So, du schneidest etwas ab. Ne? Die Frauen kennen das Crop Top oder wie heißt das?
Top Crop? Crop Top, das sieht dann aus wie, keine Ahnung.
Ja, genau. Und
zerrissen.
Und man muss sich es halt so vorstellen, als würde man halt nicht 100% von einem Objektiv benutzen, also was es hergeben könnte, sondern man schneidet halt je nachdem aus, so, weil der Sensor halt kleiner ist. Um das jetzt nochmal so zu sagen. Man sagt ja auch oft ein Bild croppen, sagen ja auch manche im besten Dinglisch. Die sagen, das bedeutet nichts anderes als das Bild abzuschneiden, weil ihnen die Komposition dann besser gefällt oder so. Genau.
Gut gebrüllt, Löwe.
Ja, ja. Ja, und so Sensorformate hatten wir schon mal als Thema. Da kommt das Wort Crop-Faktor noch ganz groß dazu oder ist involviert, sag ich mal. Das ist die Folge 12, wenn ihr euch die mal anhören wollt und mehr darüber erfahren wollt. Mhm. Genau, wollte ich schon mal gesagt haben hier. Genau. Dann CMOS. Da kannst du bestimmt richtig viel von sagen.
Ja, was heißt richtig viel davon sagen? Das ist einfach nur der Fachbegriff für einen Bildsensor. Steht nämlich für Complementary Metal Oxide Semiconductor. Das ist einfach die Sensorbezeichnung.
Ah. Okay.
Der CMOS-Sensor ist im Prinzip das, was früher der Film war.
Okay. Und wenn jetzt Fuji hat jetzt kein CMOS, sondern die nennen das, glaube ich, XMOS, ist es dann, wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist dann irgendwie ein andere Zusammensetzung, okay. Keine Ahnung.
Weil im Grunde genommen ist ja immer ein CMOS-Sensor überall drin. Also ob Sony, Nikon oder Canon, kann ich eigentlich fast safe sagen. Da ist ja immer ein CMOS-Sensor drin. Die benennen den, glaube ich, dann immer anders.
Genau.
Wahrscheinlich ist der von Fuji auch ein CMOS-Sensor, aber sie nennen den einfach nur anders.
Vermut. Also die Funktionsweise wird dieselbe sein, die Grundfunktionsweise vielleicht ein andere Halbleitermaterialien.
Hm. Es ist auch ein CMOS-Sensor.
Ja. Einfach nur anders benannt, wahrscheinlich.
Genau. Ah, ja, sie nennen den einfach nur anders. Ja. Ja, sie hauen halt einfach ein X davor. Aber da reden wir dann bei F weiter. Ja. Ah, okay, es ist ja kurz. Kurz und knapp.
Genau, kurz und knapp. Ja, und dann CCD ist im Prinzip ähnlich, einfach nur der technische Abkürzung für Charge Coupled Device für ein lichtempfindliches Bauteil. Also ein CMOS-Sensor ist praktisch ein CCD-Chip, einfach ein lichtempfindlicher Chip, der Lichtsignale, also analoge Lichtsignale, in elektrische digitale Signale umwandelt.
Mhm.
In jeder Digitalkamera ist praktisch ein CCD-Chip drin, also das ist im Prinzip der Film.
Ist das denn der Chip, der sozusagen dahinter geschaltet ist, oder ist das der Chip, der das Licht auch aufnimmt?
Das ist auch der Chip, der das Licht aufnimmt, hätte ich mal behauptet, einfach so.
Ah, okay, das heißt, CCD ist der Oberbegriff für CMOS.
Genau.
Kann man das so sagen, oder der Allgemeinbegriff,
je nachdem. Ja, genau. Genau.
Ah, okay. Wird also wahrscheinlich nicht so häufig von Fotografen benutzt, oder? Kann man das so sagen? Oder seltener?
Ja, die meisten sagen einfach CMOS-Sensor oder, oder Bildsensor. Genau.
Ah, so. Oh, jetzt kommt mal, jetzt kommt mein. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nö, ich bin.
Ja, du bist dadurch, ne?
Bin fein damit.
Bist fein. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsthemen. CMYK. Und das ist nicht das Lied.
Das ist YMCA.
Das ist YMCA. Das sind die Kürzel. Oder es ist ein Farbenprofil. Und die Buchstaben stehen für Farben. Und da haben wir
Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz.
Schwarz.
Genau, K steht in dem Fall für Schwarz.
Genau. Und da wollen wir so ein bisschen in die Farbenlehre. Ich weiß nicht, ob das zu viel nimmt, aber wir haben ja RGB, da kommen wir ja noch zu.
Ja, so einen kurzen Ausflug vielleicht, ne?
Genau, also man lernt ja in der Schule die Primärfarben.
Rot, Gelb und Blau.
Ja, und das ist halt nicht so ganz richtig, weil es gibt sozusagen zwei, oder es gibt halt additive Farben und subtraktive Farben. Und je nachdem hast du halt Primärfarben. Und deswegen sind das halt entweder Rot, Blau und Grün oder Gelb, Magenta und Cyan. Weil nämlich sich Cyan und Gelb sich zum Beispiel zu Grün mischen. Jetzt habe ich das selber. Wie waren das nochmal?
Cyan und ja.
Und Cyan und Magenta wird zum Beispiel blau, oder? Jetzt bin ich voll durch.
Lila.
Wie mischt sich denn blau nochmal?
Alter. Ja, blau ist doch Cyan.
Nee. Blau und Cyan sind zwei Farben. Warte mal, ich schau mal kurz. Ich hab das jetzt. Ey, weißt du, ich hab schon Videos darüber gemacht und jetzt. Nee.
Cyan ist blau. Blaugrün. Blau.
Blaugrün. Genau, das ist das, was immer alle zu Blaugrün sagen, aber es ist halt Cyan. Das muss man. Tatsächlich, K steht halt auch für den Buchstaben B, Black. Warum auch immer. Auf jeden Fall, das wird oft bei Druckern benutzt. Oder eigentlich fast nur, oder?
Ja, genau. Drucker arbeiten mit CMYK. Farben. Genau, weil bei CMYK ist es so, wenn man alle Farben mischt, bekommt man schwarz. Und wenn man bei RGB alle Farben mischt, bekommt man weiß. Und weil ein Drucker nicht weiß drucken kann, drucken die im CMYK-Modus.
Genau. Sollte man mal gehört haben. Also,
genau, wenn ich Cyan und Magenta mische, kriege ich blau. Wenn ich Magenta und Yellow mische, kriege ich gelb. Und wenn ich Yellow und Cyan mische, kriege ich grün.
Ja, okay.
Und bei RGB ist gerade andersrum. Wenn ich grün und rot mische, gibt es gelb. Wenn ich grün und blau mische, gibt es hellblau. Und wenn ich blau und rot mische, gibt es lila.
Ja.
Das sind einfach die unterschiedlichen Farbprofile. Was man wissen muss, die Monitore arbeiten alle mit RGB und Drucker arbeiten mit CMYK. Das bedeutet, wenn ich hier irgendwelche Dateien mache mit dem InDesign oder mit dem Illustrator oder sonst was hier irgendwie in Druck gehen soll für Flyer, Plakate oder sonst was, die sind alle immer im CMYK, weil die Drucker eben kein RGB-Druck machen, sondern CMYK-Druck. Das bedeutet, dass ich dann, bevor ich das Bild exportiere und in die Druckerei gebe, das Ganze umwandeln muss in eine CMYK-Datei, dass die Drucker damit umgehen können.
Oder Farbprofil.
Genau, also ich könnte auch eine RGB-Datei abgeben, die Drucker würden sich das dann selber in CMYK umwandeln. Ich kann dann aber nicht für die Farbtreue des Ausdrucks garantieren.
Genau.
Deshalb umwandeln in CMYK, dann nochmal auf dem Monitor checken und wenn der Monitor gut kalibriert ist, dann sollte der Druck genauso rauskommen, wie es eben auf dem Monitor aussieht.
Genau. Ich weiß auch nicht, ob CMYK sagt auch jeder. Ich kenne keinen, der jetzt einen deutschen Begriff dazu sagt. Also ich höchstens subtraktives Farbmodell, aber das sagt ja keiner. Also es ist halt alles so ein Anglizismus, der sich hier einfach so...
Ja, aber CMYK ist ja das... Nee, das ist subtraktiv. Ja, doch, das ist subtraktiv. Ja.
Klar. Aber also, ne, also es ist... ja, es wird immer so abgekürzt. Also ob du jetzt, egal in welchem Land du irgendwie bist. So.
Ja, und dann gibt es eben je nach Druckerei noch verschiedene CMYK-Farbmodelle, Fogra 36 und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mhm. Ja.
Da bin ich dann raus.
Da ist mein Tipp, wenn ihr irgendwo mit einer Druckerei arbeitet, ihr könnt euch das entsprechende Farbprofil, das die für ihren Drucker brauchen, bei denen auf der Internetseite runterladen, bei euch in der Software, mit der ihr es eben erstellt, einbinden.
Ja.
Dann damit exportieren und nochmal checken.
Genau.
Das ist einfach, ja, wichtig, sag ich mal. Wenn man professionell mit irgendwelchen Druck- und Marketing-Sachen arbeiten will.
Mhm, auf jeden Fall.
Wenn ich die Bilder nur exportiere, um sie auf der Webseite zu präsentieren, reicht RGB vollkommen aus.
Ja, genau.
Und dann kommen wir zu unserem Lieblingswort. Canon. Then with Canon you can.
Yes, with Canon you can.
You can do good pictures.
Yeah, you can do. But not with the other one, just only with Canon.
Also da über Canon hat man ja auch schon mal uns ausführlich unterhalten, woher der Name und der Begriff Canon kommt, glaube ich. Ich kann dir nur nicht mehr sagen, in welcher Folge das war.
Nee.
Aber ich kann dir sagen, dass wir uns in Folge 12 über Kropffaktor und Sensorgrößen unterhalten haben. Also falls, ich springe jetzt nochmal zurück. Wir drücken auf Backward. Ja, Kropffaktor, da haben wir schon eine Folge drüber gehabt in der Folge 12. Hört einfach mal rein. Sensorgrößen, Kropffaktor. Auf die Größe kommt es an, heißt die Folge.
Ja.
Jetzt machen wir wieder Fast Forward. Supp, und wir sind bei Canon.
Genau. Falls ihr mehr über Canon-Objektive was hören wollt, mal wieder Folge 26, falls wir mal das mal erwähnt hätten, da hatten wir
ja, Canon. Ja, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, dass bei nee. Folge 26 Canon bei uns zu Gast war oder so.
Ja.
könnte man mal sagen.
Kann man mal sagen. Ja, gut.
Ja,
Canon fängt mit C an.
Ist ein Kamerahersteller.
Ist halt ein Urgestein. Ende. Wurde offizielle Gründung ist 10. August 37 in Japan.
Nach Christus.
Ja. Genau. Sitzt es in Tokio und ist immer noch Marktführer, was Kameras angeht. Und ja, ist glaube ich nicht mehr wegzudenken. Jeder kennt es, hat schon mal von gehört, hatte schon mal eine Canon in der Hand. Und wir sind beide ja so Canon, kann man sagen, Liebhaber.
Canon Addict.
Ja, also ich bin da noch frei. Also ich hätte gerne noch mal eine Fuji an der Hand. Ich habe jetzt nichts gegen die anderen Firmen. Da ist der andere Sascha ja so ein bisschen feindseliger, sag ich mal.
Ach du, nee, solange es nicht Nikon ist.
Ja.
Ich da offen. Ich hatte auch schon so eine Sony, so eine Bridge-Kamera von Sony, um mal wieder auf die letzte Folge zu kommen. Die war echt gut.
Ja,
Vor allem, die hat, war zum Film, war die echt geil. Die hat
okay.
Nämlich 4K Zeitraffer, Zeitlupen gemacht.
Mm.
Und das sind die anderen ja relativ schwierig.
Ja, Sony hat war so der Vorreiter, was die ganzen Videofunktionen hatte in normalen oder sagen wir mal mit Spiegelreflexkameras. Aber Conan der Baba.
Canon. Ist auch ein guter Film.
Ja, Canon der Baba. Ich sehe gerade, die haben auch Taschenrechner gemacht und sowas.
Ja, ich habe hier noch meinen alten Canon. Ah nee, das Texas Instruments, was ich hier habe.
Ja, ich hatte auch Texas. Aber die haben halt auch ein bisschen was anderes gemacht, sind noch am Aktienmarkt. Die haben auch Filmkameras gemacht. Ganz schöne Oschis. Also die Red ist, glaube ich, relativ berühmt. würde ich jetzt einmal mal so behaupten.
Ja, was heißt haben gemacht? Die machen ja auch immer noch ziemlich viel Film, Objektive und Kameras.
Ja, ja.
Also die haben wir jetzt hier ein, ich glaube, Dual Lens Fisheye ist das gelauncht.
Ja.
Mit dem man dann auf der Spiegelreflexkamera oder auf der Spiegellosen, auf welcher denn? Auf der
Spiegellos.
Auf der R, ne?
Ja.
Da kann man auf der EOS R VR-Filme drehen.
Ja, das ist krass, ja.
Weil das Dual Lens Fisheye, es sieht derbe Scheiße aus.
Das stimmt, sie ist wirklich hässlich.
Aber ich kann halt einfach mit der EOS R Reihe VR-Filme drehen. Das ist halt schon geil.
Ja, ja. Weil du irgendwie einen riesen Winkel hast, das ist schon krass.
Ja.
Canon macht auch Drucker. Also müsste man mal gehört haben. Also die haben sich natürlich auch gut auf Fotodruck dann spezialisiert, ja, kann man das so sagen. Ja, das ganze
Imaging-Gedöns eben. Mm. Und also ich muss sagen, die bisher immer nur Canon-Fotodrucker gehabt und super zufrieden damit. Auch jetzt im Studio. Echt mega gut.
Ja, stimmt. Ja, was war deine erste Canon?
Die EOS 400. Aber keine digitale.
Ach, keine digitale noch
mal. Keine digitale. Ich habe analog angefangen. Und dann die 400D, dann kam die 60D, dann kam die 5D3, dann kam die 6D2, dann kam noch eine 1000D dazwischen.
Warum das denn auf einmal?
Die ist in meiner Fotobox.
Ach so, ja, verständlich. Die habe ich
gebraucht gekauft für 90 Euro.
Ja, easy. Übrigens ein Tipp für alle Anfänger, das ist also nicht jetzt die 1000D unbedingt, aber gebraucht Spiegelreflexkamera günstig.
Und die kann, ja, die ganz können, ehrlich, die 1000 reicht von Anfang auch. Es kommt eh nur, also ein Großteil vom Bild macht es objektiv.
Ja.
Es sei denn, ich bin jetzt irgendwie mitten in der Nacht unterwegs und brauche hier ISO 12 nee. Milliarden oder so.
Dann bist du aufgeschmissen.
Ja.
Dann brauchst du schon eine R5.
Ja.
Die kann aber auch mit ISO 12 Milliarden umgehen.
Also schon macht auch eine 1000D gute Bilder.
Ja, es Canon, was ich persönlich finde, das ist jetzt ja wirklich subjektive Meinung hier. Ich finde, die Kameras fühlen sich einfach in der Hand am besten an. Da kannst du mir Sony und Nikon irgendwie auf dem Bauch binden, die fühlen sich ekelhaft an. Auch so Menüführung ist so bei Sony ist ja Katastrophe. Und ich weiß nicht warum, aber Canon macht einfach vieles richtig so zum.
Ja, es ist so intuitiv bedienbar.
Genau, ja, das ist genau das Wort. So intuitiv, ganz natürlicher Umgang so mit vielen Sachen. Klar, die hingen jetzt die letzten Jahre so ein bisschen hinterher mit Spiegellos und keine Ahnung. Und manchmal sind auch so Video-Features nicht so prall oder so, aber Fotos, ne? Also da sind sie halt die Nummer eins und schwierig, die da so vom Thron zu steigen, zu schmeißen, sag ich.
Und ja, wobei das die Nikonianer auch von ihren Nikons behaupten.
Ja, aber Nikon der Marktanteil ist ultra gering. Das ist, die sind ja auf Platz 3 oder 4. Also da ist, glaube ich, sogar Fuji höher. Also Nikon ist wirklich, was Marktanteil angeht, sind die sind berühmt. Ja, also das wundert mich auch, dass die so einen geringen Marktanteil haben dafür, dass sie wirklich so berühmt ist, weil Nikon kennt ja auch wirklich jeder. Aber da kommen wir beim Buchstabe N dazu. Aber Platz 1 und 2 ist Canon und Sony.
Ich dachte bei Buchstabe S wie Schrott.
Da kommen wir dann nochmal.
Ich nehme alles zurück. Nikon ist kein Schrott. Nikon ist halt einfach eine. Das ist wie Borussia Dortmund und Bayern München, sage ich mal. Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber entweder ist mal Canon-Fan oder Nikon-Fan. Beides geht nicht. Also in meinen Augen.
Ja, okay.
Ja, wobei Nikon ist eher der HSV. Oder Schalke.
Ja, also HSV, das würde ich eher noch unterschreiben. So, hier HSV, man ist entweder HSV oder Bayern, aber nicht beides.
Ja, HSV oder St. Pauli.
Ja, das ist auch so. Das ist, aber dann müsstest du ja, wie sag ich mal, St. Pauli ist dann Nikon und Bayern München ist Canon. Ja. Ja, und ich glaube, Canon hat auch vieles sozusagen in die Wege geleitet. Also, man kann ja auch gut behaupten, ohne Canon gäbe es halt die ganzen anderen Marken nicht. So. Also Canon hat da schon vieles gut gemacht. Und ich weiß nicht ganz genau, aber die analogen, das Bajonett der analogen Kamera war ja das gleiche wie bei EOS, oder?
Nein, sie haben es doch geändert.
Ach, die haben es doch noch geändert.
Ja, hat er doch gesagt. Guido, der hat doch erzählt, sie haben dann irgendwann mal komplett umgestellt.
Ja.
Von, ich glaube, war es Canon FD?
Boah, kann ich nicht sagen. Ich weiß, ich sehe aber hier so eine Jahreszahl 87. Aber die aber haben.
Von da an sind sie dann immer gleich geblieben und waren immer kompatibel.
Ja, da, genau, das ist, du kannst halt ein 30 genau,
Canon,
Jahre... Canon
FD war das alte Bajonett ja. Und das EF ist das neue Bajonett. Ich kriege aber auch einen Adapter von FD auf EF.
Ja, okay. Aber Adapter hatten wir auch schon bei Buchstabe A.
Genau, wie Adapter.
Ja, genau. Und, ja, und das ist halt das Coole, du bekommst halt 30 Jahre alte Objektive, die ja gut sind, die sind vielleicht nicht elektronisch, aber du bekommst sie halt noch an deine neue Spiegelreflexkamera.
Ja, die haben halt ihren ganz eigenen Look, sag ich mal. Wobei halt die Frage ist, ob sie die Auflösung bringen, die sie brauchen.
Ja, da muss man einfach mal testen. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja. Und wenn du, und ich glaube, heutzutage ist ein Look fast noch wichtiger.
Und ich sag mal, wenn ich jetzt gucke, hier das Canon FD 50mm 1.2, na, das kostet immer noch 330 Euro.
Ja, das ist krass. Das ist, ja, Geldanlage verliert nie in seinen Wert, ne? Ja.
Ja, aber mit C sind wir jetzt durch.
Ja, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Das dürft ihr uns gerne schreiben.
Ja, könnt ihr gerne machen.
Und
ja. Wir haben jetzt auch hier instant, also live on air hat man uns geschrieben.
Was?
Also jetzt nicht zu der aktuellen Folge, aber gerade kaum. Also das Mausgeklick im Hintergrund ist manchmal ein bisschen nervig. Ja, ich bemühe mich weniger zu klicken.
Ich kaufe mir
eine leise Maus.
Ja, ich hab ja bei meinem Mikrofon direkt so einen Schalter, wo ich das muten kann. Dann geht es immer ganz schnell. Weil dann hört man das nicht.
Ja, das Problem ist, ich klicke immer so viel rum, dass wenn ich das mute, dann spreche ich gar nicht mehr.
Ja, musst du dann immer, wenn ich rede und gerade im Redefluss bin, da darfst du dann rumklicken.
Und wir müssen uns wieder mehr zuhören.
Wir müssen uns mehr zuhören?
Ja, wir müssen uns mehr zuhören. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir uns nicht richtig zuhören.
Hat er geschrieben?
Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Manchmal denke ich mir, ach Gott, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst.
Das kann.
Weil ich dann beim Google wieder über irgendeinen interessanten Artikel gestoßen bin und dann anfange zu lesen, dann höre ich dir einfach nicht zu.
Danke.
Aber danke. Ich gelobe Besserung.
Ich glaube, das hatte ich auch ein, zwei Mal, aber da war ich, glaube ich, einfach nur müde und unkonzentriert vielleicht.
Ja, das ist nachvollziehbar.
Aber weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe nach 1,5 Jahren oder fast 2?
Lange geschlafen?
Nein, Kino.
Kino?
Welcher Film? Dune. Wir sind zwar nicht beim Buchstabe D, aber ich muss sagen, das war echt ein Erlebnis.
Also Dune kenne ich nur als Computerspiel.
Ja.
Also ich weiß nicht mehr, um was es bei Dune ging, aber...
Gleiche Geschichte. Es ist tatsächlich das Videospiel. Also, das war damals halt ein Buch aus, 1965. Und das wurde halt schon mal versucht zu verfilmen in den 90ern. Das sieht aber ziemlich beschissen aus. Und sie haben halt, das erste Buch hat halt 600 Seiten, das haben sie halt versucht in einem Film unterzubringen. Ach ja, krass,
das war so ein Zug-um-Zug-Strategiespiel, ne?
Das kann gut sein.
Ja, ja.
Und, Entschuldigung. Und dann gab es aber auch eine Serie, die war auch so mittelmäßig, die war so sehr, sehr bunt. Und jetzt kam endlich der Film in die Kinos, also der war ja eigentlich schon Ende letzten Jahres, warte mal. Doch Ende letzten Jahres, für Dezember letzten Jahres, wurde eigentlich Und das sollte ja eigentlich released werden, kam aber jetzt vor einem Monat raus.
Ja, ist halt viel aufgrund von Corona, denke ich mal, ausgefallen oder verschoben worden an Filmen. Auch der Bond, den haben sie auch verschoben und so.
Ja, die sind ja jetzt alle reihenweise rausgekommen. Und ich muss sagen, es war einer der besten Filme, die ich wahrscheinlich seit je gesehen habe. Also ich muss ihn noch mal gucken, noch ein, zwei Mal, noch mal im englischen Original und so. Aber alter Falter, das war schon verdammt beeindruckend. Weil du hast ja es in dieses, also in diesem ganzen Film war nicht eine einzige Szene, wo du dachtest, da haben sie sich keine Mühe gegeben. Ey, das war jede Szene, war 100% volle Granate all in. Geil. Absolut geil. Und so gut wie kein Bluescreen, wenn wir schon mal bei Chroma Key sind. Mm, wenn, okay. Wenn du dir den Film da mal anguckst, denkst du, ne, der lügt doch. So, und natürlich, es gibt, gibt natürlich Computereffekte und so, das ist klar, das ist noch was ganz anderes. Aber so mit Schauspielern und so, das war alles Studio. Das war schon ziemlich geil.
Okay, und da dreht sich so um so einen Wüstenplanet oder um was geht's in dem Film dann?
Um es kurz zu sagen, ja, es gibt so der Wüstenplanet spielt so im Zentrum und auf diesem Wüstenplanet in dieser Wüste, also in diesem Sand, gibt es, es nennt sich Spice. Ich glaube, das war Spice. Damit kannst du halt interstellaren Flugverkehr überhaupt möglich machen. Das heißt, wem diesen Planeten gehört, der hat die Macht über das Universum. Also ist der sehr wichtig. Und der Imperator herrscht sozusagen darüber. Und der hatte das einem Haus, also es ist so eine Art Monarchenhaus, die Obhut darüber gegeben, viele Jahre. Die wurden dadurch reich. Aber die haben halt das Volk, was darauf lebte, unterjocht, sag ich mal. Und jetzt haben sie halt ein neues Monarchenhaus dahin gebracht, dass sie das neu organisieren. Aber das war nur eine Falle.
Okay.
Und ja, und man muss aber wissen, dass dieser Film nur der erste Teil ist von zwei. Also du guckst wirklich, dass der Film geht 2,5 Stunden oder so oder noch ein bisschen länger. Also hier 155 Minuten. Und der Film endet halt ja in der Mitte des Buches, wenn du so willst. Und das kann vielleicht für viele enttäuschend sein, so. Aber ich habe jetzt schon, also es ist confirmed sozusagen, es gibt einen zweiten Teil. Da darf man sich also freuen. Und ich glaube,
das ist natürlich gut.
Und ich glaube, dass also die, wenn da mehrere Filme rauskommen, dann das wird heftig. Das wird richtig, richtig heftig. Ja. Wollte ich einfach mal so, ich war also froh, mal wieder im Kino zu sein und habe wirklich mal einer der besten Filme der letzten Jahre gesehen.
Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Kinogänger. Also mir ist das ehrlich gesagt zu teuer dafür, dass ich da rumhocke und Film angucke.
Ja, ja,
War ich aber noch nie so der Kinomensch. Und also Dune kenne ich aber nur vom Computerspiel Dune 2000, das habe ich früher gezockt und bekloppt.
Ja,
Gibt es übrigens auch als Brettspiel Dune.
Ja, ist glaube ich jetzt neu rausgekommen. Also es ist halt auch wegen dem Film so ein bisschen.
Das gibt's schon länger, habe ich gesehen hier.
Ja, der Film gibt's ja auch schon seit 2 Jahren.
Ja, okay. Das ist Punkt für dich.
Ja, ich glaube, dass Dune das Brettspiel schon. Nee, ich weiß. Ah, nee, oh Gott, es gibt ja 5 Spiele oder so. Nee, dann weiß ich es nicht. Dann gibt es, glaube ich, ein älteres und ein neueres, würde ich einfach mal behaupten.
Was hast du sonst so getrieben die Woche, außer Kino?
Was habe ich denn noch so alles getrieben? Ich habe mal wieder. Du
musst wieder mehr fotografieren gehen.
Ja, ich muss mal echt mal wieder fotografieren gehen. Aber ich habe endlich mal wieder YouTube-Videos gedreht.
Thema.
Einmal YouTube. Also, weil bei YouTube gibt es eine ganz tolle Mechanik, die ich in dem Video erklärt habe. Also, es ist wirklich ein ganz kurzes Video. Und in dem zweiten Video, was jetzt die Woche rauskommt, habe ich tatsächlich das, da habe ich mich ein bisschen von dem Film inspirieren lassen, wie man Dimensionen gut darstellen kann. Also, dass es mal hilfreich ist, wenn du einen Anhaltspunkt im Bild hast. Also wenn du jetzt einfach nur eine Sache hast und die Größe darstellen willst, dann brauchst du halt einen Anhaltspunkt, den der Durchschnittsmensch halt kennt. Mhm. Da habe ich ein paar Beispiele vom Film genommen und dann von meinen Fotos, wo ich das sozusagen falsch gemacht habe und wo ich es dann richtig gemacht habe. Genau.
Okay.
Ja, also ich war mal ein bisschen fleißiger. Und dann, du hast dann wahrscheinlich ganz viel gearbeitet.
Ich habe und zwar am Wochenende Martini-Markt.
Martini-Markt?
Ja, zum St. Martin und so, mit Laternenumzug und Begleiter und so.
Oh, ja, okay.
Nichts mit Alkohol, obwohl es da die ein oder andere Schnapsleiche gab.
Ja.
Ja, doch, war ganz, ganz okay eigentlich. War ähnlich wie am Künstlermarkt. Samstags war Tote Hose, sonntags war dann mehr los. Mhm. Ja, und ansonsten eben arbeiten, Studio, zu Hause schlafen, arbeiten, Studio, zu Hause schlafen.
Ja.
Das ist das Übliche eben. Aber es macht Spaß.
Das und, ist das Wichtigste.
Ja, ich bin ab nächstem Jahr dann wahrscheinlich Dozent an der Volkshochschule.
Darf ich dich dann Professor nennen?
Ja, nee, ich bin ja, nee, so
hoher Dozent bin ich nicht.
Nee, so weit geht's nicht. Doktor reicht vollkommen.
Ja.
Und ich habe am Wochenende, also letztes Wochenende, habe ich das erzählt, dass ich da wieder so ein Schulprojekt fotografiert habe?
Ja, das hast du erzählt. Aber wir hatten die Aufnahme davor gemacht.
Ah,
ja,
das
du hast
war
davon
mega.
Erzählt. Ja, war mega.
Ja, also das war mindblowing, was die Kids da abgeliefert haben.
Ja, hatten die dann so ihre Projekte und haben die vorgestellt, oder?
Ja, das war das MINT-Erfinder-Camp, nennt sich das.
Ja.
Und die waren da so, keine Ahnung, irgendwo zwischen 5. und 9. Klasse, bunt gemischt.
Ja.
Und die mussten praktisch ein Produkt entwickeln und bauen oder einen Prototyp bauen.
Mhm.
Und am Schluss gab es dann eben eine Jury, die das bewertet hat. Und für den ersten gab es dann 3D-Drucker zu gewinnen. Und die Erfindungen waren praktisch unter der Prämisse, dass sie körperlich eingeschränkten Menschen helfen sollen.
Ui, das ist gut.
Und ey, das ist so krass, aber was für simple Ideen die kommen, die aber so mindblowing viel bewirken.
Mm.
Ja, also der eine, der hat den Bürgersteiger gebaut. Das, der hat einfach an die Räder vom Rollstuhl zwei Hebel mit einem Gelenk dran gemacht und du fährst jetzt vor den Bordstein.
Ja.
Fährst mit deinen Vorderrädern drauf, was ja relativ einfach geht, weil der Schwerpunkt hinten ist, kriegst du die relativ einfach drauf.
Ja.
Und dann muss dein schwerer Arsch auf den Randstein rauf. Und das ist ja richtig scheiße mit dem Rollstuhl.
Mm-mm.
Du ziehst die zwei Hebel zu dir und es hebt deinen Rollstuhl ganz easy peasy auf den fucking Randstein.
Ja, geil.
Mit zwei an die Räder dran geschraubten Hebeln.
Ja, geil.
Es ist so mindblowing einfach.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass halt die Kiddies, also die Jüngeren, mit in der 9. bist du noch kein Kind mehr, aber die Jungen sind ja vom Kopf her noch ein bisschen freier. Weißt du, bei uns ist ja manchmal schon so eine Blockade, weil wir ja schon so viel Erfahrung haben. Ich meine, das ist dann unser Vorteil. Aber weißt du, wie ich meine? Die setzen sich einfach in die Situation rein und wissen, ah, ich glaube, ich mache das so.
Dann hocken da Siebt- und Achtklässler, die eine App entwickeln.
Ja.
Das war jetzt nichts weltbewegend Neues, ne? Der eine hat eine App gebaut für so Nachbarschaftshilfe und die anderen eine Text-to-Speech und Speech-to-Text und wollen jetzt im nächsten Step Text-to-Geste, also in gehörlosen Gebärdensprache.
Cool.
Also du gibst einen Text ein und auf dem Display erscheint eine Gebärdensprache, da sind sie gerade dran.
Ja.
Aber der Nächste, der sitzt dann wieder da und überlegt sich, okay, so ein Einarmiger kriegt ja eine Zahnpastatube nicht auf.
Ja.
Und hat jetzt einfach eine Vorrichtung, da legst du deine Zahnpastatube, den Verschluss, da hebst du da dran und dann haftet der und dann kannst du die Tube aufschrauben.
Ja.
Zahnpasta auf die Zahnbürste, die in der integrierten Halterung liegt, zuschrauben und wieder wegstellen mit einer Hand.
Geil.
Das ist so
mega.
Verstellbar für verschiedene Tubengrößen und weiß der Geier was alles.
Nice.
Oder ein 3D-Memory für, also Memory-Karten haben ja das Problem, dass ältere Leute, die nicht mehr richtig greifen können. Oder Blinde können Memory auch nicht mitspielen.
Nee. Ja.
Oder Frauen. Ja, also ich sag's mal so, wenn Claudi, also jetzt inzwischen hat sie sich dran gewöhnt, aber ganz am Anfang, als sie sich hat die Fingernägel machen lassen, konnte sie keine EC-Karte aufheben, weil sie nicht drunter gekommen ist. Das Problem ist auch mit Memory-Karten. Und der hat jetzt einfach so dickere Memory-Steine, sag ich mal, gedruckt.
Ja.
Mit einem 3D-Drucker, die so angeschrägt sind, dass man ganz easy peasy drunter greifen kann. Oder ein Magnetheber dafür. Und das Ganze dann auch noch mit Blindenschrift drauf und ertastbar, also dass auch Blinde mitspielen können.
Cool. Echt nice.
Ja, und also das war schon, deshalb machen mir die Projekte für das IJF wahnsinnig Spaß. Ich hoffe, da kommen noch ein, zwei.
Ja, cool. Da kannst du fleißig berichten.
Ja, ich hoffe, da kommt jetzt noch das ein oder andere Projekt. Ich bin mal gespannt. Aber mehr war die Woche dann tatsächlich eigentlich nicht mehr los.
Ja, das reicht ja auch, ne?
Ja, schon.
Schon.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Mit dem Buchstaben, was kommt nach C?
A, B, C, D. Ich glaube D. 1 plus D, ja, stimmt. Ja, genau. Wann war genau. Quadrat? Nee, doch, das ist D. Ja.
Ja. Dann bis nächste Woche und euch allzeit gutes Licht. Tschüssi.
Tschüss.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.